Achtung, der eiserne Pferd.
There to meet with Macbeth.
Lichtposition 56, go.
Theater in Dosen, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Theater in Dosen, dem Podcast. Mein Name ist Charlotte Werner, ich bin Theaterpädagogin und Kulturmanagerin. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen über ihre Leidenschaft für das Theater. Heute ist die erste Folge, die ich rein online aufnehme, also über Videotelefonie in Kontakt stehe. Deswegen kann es sein, dass es vielleicht tontechnisch nicht ganz so toll ist, aber hoffen wir das Beste. Heute habe ich Luise Peters dabei. Luise Peters, boah, macht unglaublich viel. Erstmal schön, dass du dabei bist. Danke dir.
Ich freue mich auch. Hallo.
Und du bist als Theaterjury für die Privattheatertage Hamburg unterwegs. Du arbeitest als Theaterpädagogin mit Arbeitslosen. Du bist irgendwas mit dem Knabenchor, hast du gerade noch erwähnt, seit neuestem, und du studierst berufsbegleitend Kulturmanagement. Deswegen werden sich jetzt wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen fragen, oh Gott, wann schläft die Frau?
Also ja, wann schläfst also du? Das stimmt, das mache ich alles, aber natürlich nicht alles Vollzeit. Denn sonst wäre wirklich die Frage, wann ich noch schlafe. Aber ja, ich kann auch schlafen. Und gerade jetzt zu Corona-Homeoffice-Zeiten muss ich sagen, das mit dem Schlafen, das findet seine Zeit.
Genau, Corona-Homeoffice, da stellt sich mir, die ja auch Theaterpädagogin ist, sofort die Frage, wie arbeitest du jetzt theaterpädagogisch? Das wären ja normalerweise viele Menschen in einem Raum, mit denen man gemeinsam mit theatralen Mitteln arbeitet.
Ja, genau. Das ist tatsächlich, was ich gerade auch dabei bin, erst zu, weiß nicht, zu regeln, zu auszuprobieren, zu verstehen. Erstmal ist klar, wir können uns nicht mehr treffen. Mhm. Unsere Premiere wäre am 22. April geplant gewesen. Da weiß ich, das wird wohl nicht stattfinden.
Nee, ehrlich.
Und jetzt haben wir halt alle zu Hause an ihren Computern und die erste Herausforderung ist natürlich, erstmal alle zu erreichen, weil die alle unterschiedlich erreichbar sind. Also es gibt welche, die haben überhaupt kein Internet. Dann gibt es welche, die haben Internet, aber sagen, ich benutze nur E-Mail oder nee, also Videotelefonie, das will ich nicht. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Kanäle, auf die man, über die man die Leute jetzt erreicht oder auch nicht erreicht. Wir haben jetzt so die erste Woche Homeoffice gerade hinter uns und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Zwischenergebnis und es kristallisiert sich so ein bisschen heraus, was gehen könnte, nämlich statt einer Theaterpremiere ein Hörspiel zu machen und dabei einzusetzen, was ich sowieso machen wollte, nämlich ganz, ganz viel mit selbst erzeugten Geräuschen arbeiten. Das geht ohnehin. Und dann waren wir ohnehin auch dabei, eine kleine Ausstellung, also begleitend zur Premiere zu erarbeiten, wo wie so ein, also ein großes Programmheft, ein großformatiges Programmheft quasi. Mhm. Und auch das kann man übers Internet ja zusammen erarbeiten, sodass dann trotzdem am Ende für die Teilnehmer stehen kann, wir haben zusammen was geschafft. Saß zwar jeder bei sich zu Hause, aber trotzdem haben wir was zusammen geschafft. Und ich bin gerade dabei, so auszuprobieren, was wie gut funktioniert für diese Zwecke, welche Videokonferenzprogramme kann man umsonst oder was ist für die easy zu nutzen und so.
Okay, spannend. Okay, das stellt auch nochmal vor eine ganz andere Herausforderung, gerade mit der Zielgruppe Arbeitslose, die ja da oft nicht ganz so schnell und flexibel agieren können, wie Menschen, die irgendwie voll im Leben stehen, sage ich jetzt mal politisch unkorrekt.
Ja, ist tatsächlich so eine Frage. Ich weiß gar nicht, im Endeffekt hängt es immer davon ab, wie medienaffin die Menschen sind, ne? Also das kann ja auch ganz unabhängig davon sein, ob sie jetzt Arbeit haben oder nicht. Aber manche Leute sagen halt, mein Gesicht möchte ich nicht im Internet sehen. So. Ja. Und dann muss man damit arbeiten.
Ja, das stimmt.
Und zwar unabhängig davon, welche Zielgruppe es ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich die Zielgruppen unterscheiden. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt eine Gruppe hätte, die in den Teenagerjahren ist, die hat vielleicht nochmal eine ganz andere Medienaffinität. Und dann läuft sowas wieder anders, so ein Projekt. So.
Das stimmt. Also die meisten Teenager, mit denen arbeite ich im Moment hauptsächlich, die sind auf allen möglichen Social-Media-Kanälen unterwegs so. Und ich habe dann mit meinen Anfang 30 Jahren manchmal das Gefühl, ich bin wahnsinnig alt, wenn ich neben denen sitze und die super schnell sich connecten und alles Mögliche ausprobieren und so. Da wäre das wahrscheinlich eine einfachere Möglichkeit.
Ja, aber ich finde es eigentlich ganz spannend, weil es ja dazu verleitet, neue Wege auszuprobieren. Und klar, es ist jetzt irgendwie alles erstmal so neu und komisch und fühlt sich ganz merkwürdig an. Aber letztendlich finde ich es spannend, was alles übers Internet auch geht. Also auch ganz unabhängig von meinem Projekt, wenn ich mir angucke, was andere KünstlerInnen jetzt übers Internet so schaffen. So. Ja. Also ich habe diese Woche zum Beispiel meinen Teilnehmern zwei Videos geschickt, um ihnen so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, was man so machen kann. Das eine sind die VolontärInnen von Buten und Binnen, die ein Video aufgenommen haben, alle aus ihren jeweiligen Homeoffices und es zusammengeschnitten haben. Und das andere ist ein Video von der Band Tonbandgerät, wo in einem viergeteilten Bildschirm die vier Mitglieder jeder sein Instrument einspielen und es halt ein Gesamtergebnislied ist. Und das ist cool und inspirierend und macht Spaß so.
Auf jeden Fall, ja. Ich habe auch schon Aufnahmen gesehen von Chorproben über Zoom. Das ist auch total spannend, auf jeden Fall. Ja. Okay, aber vielleicht halten wir uns nicht zu lange bei den technischen Möglichkeiten, die wir jetzt im Moment entdecken, auf. So, weil das ist wichtig und auf jeden Fall interessant, was da passiert. Vielleicht sollte man darüber auch nochmal ein Extra machen, mal schauen. Aber ich würde jetzt gerne mit dir erstmal darauf kommen, wie bist du überhaupt zum Theater gekommen? Was hat dich dazu gebracht zu sagen, ja, im Theater möchte ich trotz schlechter Bezahlung arbeiten?
Vor allen Dingen im Theater möchte ich erstmal ohne Bezahlung arbeiten.
Oh ja.
Weil ich angefangen habe als Regiehospitantin und dann über Regieassistenzen geblieben bin. Ich habe in meinem Bachelor Kulturwissenschaften irgendwann so blöd gesagt die Schnauze voll gehabt und gesagt, jetzt mache ich ein Urlaubssemester. Und dann bin ich mit meiner Schwester ganz lange gereist und dann war es aber so, oh, ich muss auch noch was Vernünftiges machen, okay, ich suche mir mal ein Praktikum. Und habe dann in Hamburg, wo ich gewohnt habe, einfach die Kultureinrichtungen abgeklappert und mich beworben. Und dann habe ich unter anderem beim Ernst-Deutsch-Theater angerufen in Hamburg, oder natürlich beworben, die ich kannte, weil ich damals als kleines Kind da immer ein Weihnachtsmärchen war.
Ah, okay.
Und da kam die Rückmeldung, ja, genau in dem Zeitraum brauchen wir eine Regiehospitantin. Das kannst du gerne machen. Und ich war halt so, was ist das? Keine Ahnung. Erstmal machen. Und habe dann meine erste Regiehospitanz da gemacht. Das hat super viel Spaß gemacht. Das war zum Stück Blütenträume von Lutz Hübner. Und dann wurde ich gefragt, ob ich dann im Sommer nochmal eine machen könnte, noch eine Regiehospitanz. Und dann habe ich gedacht, klar, Bock habe ich, aber irgendwie so immer nur so unbezahlt, da muss ja auch was bei rauskommen. Mhm. Und habe dann meine Bachelorarbeit über dieses zweite Stück, das war Sippschaft, geschrieben. Genau. Und dann ist die Regieassistentin, bei der ich immer hospitiert habe, schwanger geworden. Und ich habe die restlichen Assistenzen von ihr für den Rest der Spielzeit übernommen. Und damit war ich drin. Und das Ernst-Deutsch-Theater stellt Regieassistenzen halt projekteweise oder hat zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, Regieassistenzen projekteweise angestellt, was für mich ideal war, weil ich dann für den Rest meines Studiums so immer so ein, zwei Assistenzen pro Spielzeit machen konnte und nebenbei mein Studium weitermachen konnte.
Ah, super.
Und so bin ich da reingerutscht.
Okay. So bist du also zum Theater gekommen, aber jetzt bist du ja keine Regieassistentin mehr, sondern als Jurymitglied unterwegs und eben die schon erwähnte Arbeit mit theaterpädagogischer Arbeit mit Arbeitslosen. Das ist ja jetzt schon ein bisschen was anderes, als eine Regieassistenz zu machen.
Total. Also ich habe tatsächlich die letzten Jahre immer hauptsächlich am Theater als Regieassistenz gearbeitet, habe aber, glaube ich, in den letzten Jahren, gerade auch in der Zeit, wo ich in Bremerhaven war, ich glaube, fast nichts hinter der Bühne nicht gemacht, zumindest mal kurz und aushilfsweise. Insofern war das jetzt dann gar nicht so abwegig, mit Theaterpädagogik nochmal wieder was anderes, Theaterbezogenes zu machen, zumal ich im Bachelor im Nebenfach halt auch Bildungswissenschaften studiert habe und so. Dennoch habe ich mich gerade am Anfang von dem Projekt jetzt auch ganz schön reinfuchsen müssen, so. Und die Jurytätigkeit, das ist halt auch, hat sich auch so ergeben, wenn man so möchte.
Das ist oft so, wenn man mit Menschen spricht, die im Theater arbeiten, dass sich die Wege irgendwie so ergeben haben.
Ja, es ist halt aus einem Schritt generiert sich so der nächste, ne? Also die Jurytätigkeit, die habe ich schon mal gemacht. Ich war schon mal reisende Jury für die Privattheatertage. Und zwar 2016, 2017, also für die PTT 2017. Und und wurde jetzt halt einfach gefragt, ob ich das nochmal machen würde. Und war so, ja, voll gerne. Ich habe nicht viel Zeit, aber ja, voll.
Okay, was machst du denn so als Jurymitglied von Theatertagen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also die Hamburger Privattheatertage sind so gestrickt, dass sich alle Privattheater in Deutschland bewerben können, in einer von den drei Kategorien, die es gibt. Also es gibt moderne Klassiker, Drama und Komödie. Mhm. Und alle Privattheater deutschlandweit können sich da bewerben. So, dann wird die Bewerbung geprüft und wenn die Organisatoren sagen, das ist valide, das passt rein, dann wird die reisende Jury losgeschickt. Also wir sichten quasi erstmal alles, was sich bewirbt. Okay. Bedeutet, in dem Zeitraum Oktober bis März fahren wir dahin, wo sich Leute oder wo sich Theater bewerben. Und am Ende wählen wir aus, wer eingeladen wird. Und dann findet im Juni hoffentlich das Festival statt. Und da gibt es dann nochmal eine zweite Jury, eine Hamburg-Jury, die dann von den eingeladenen Stücken auswählt, wer gewinnt. Also mein Job ist fast getan.
Okay. Und habt ihr irgendwie Bewertungskriterien, nach denen ihr beurteilt? Oder wie sieht das aus? Darfst du sowas erzählen oder ist das dann geheim?
Das ist relativ geheim. Ach, das krass. Darf ich tatsächlich nur bedingt erzählen. Wir sind auf jeden Fall zu dritt in der Jury und wir müssen dann eben zu dritt die Entscheidung treffen, die auch tatsächlich, finde ich, eine Verantwortung hat, weil gerade viele kleine Theater sich auch bewerben. Also das ist wirklich total, also auch, macht es auch total spannend, wo überall in Deutschland Privattheater sind, die wirklich auch coole Sachen machen, so, und die mit wenig Geld auskommen und trotzdem so diese für die Kunst brennen und so. Und insofern empfinde ich die Aufgabe, die ich da habe, auch als sehr verantwortungsvoll, da eben eine Entscheidung zu treffen, weil wenn die eingeladen werden, auch wenn das dann keinen Gewinn gibt oder kein Geld gibt, haben die trotzdem was, womit die in ihrem lokalen Bereich sagen können, hier, wir wurden eingeladen, wir werden überregional wahrgenommen.
So. Das kann auch hilfreich sein bei Förderanträgen oder sozusagen, schaut, ich bin Preisträger.
Genau, ganz genau. Also und insofern finde ich einerseits die Privattheatertage als solches eine total großartige Geschichte und zum anderen meinen Job, auch gut. Und genau, also und bin mir durchaus bewusst, was das bedeutet. So. Mhm.
Okay, und du hast es gerade schon anklingen lassen, auch eine Jurytätigkeit ist natürlich irgendwie schwierig, jetzt zu Zeiten von Corona, weil das Reisen in andere Theater, um Aufführungen zu gucken, ist ja schon doppelt nicht möglich, weil zum einen das Reisen nicht so gut gern gesehen ist und zum anderen die Aufführungen ja wahrscheinlich auch gerade alle nicht stattfinden werden. Wie löst ihr das?
Ja, tatsächlich funktioniert es ganz gut. Also ich habe jetzt ganz, ganz viele DVD-Mitschnitte bekommen und das ist natürlich nicht das Gleiche, ne? Also ja. Wissen wir alle, die mal einen Mitschnitt von Theater geguckt haben, da geht von der Aufführung zum Mitschnitt geht viel Flair und Atmosphäre verloren, aber dennoch ist das besser als nichts. Ich habe auch noch ganz viele vor mir, ich muss noch einiges gucken bis Ende März. Aber tatsächlich habe ich jetzt einfach, also ich fahre jetzt nicht mehr rum, weil geht nicht mehr, aber ich habe einfach ganz viel zu gucken jetzt.
Du hast quasi dein privates Netflix und Chill, bloß dass du quasi das für die Privattheatertage machst mit Theaterstücken. Kann man das so übersetzen?
Genau. Genau, ganz genau. Ja, bin mal gespannt, wie das sich jetzt gestaltet mit dem Gucken und auch dann mit dem Entscheiden, weil es macht natürlich was aus. Wenn du da vor Ort bist und du bist in einem Theater, das, keine Ahnung, früher ein Kino war, oder du bist in einem Theater, wo alle an Bierbänken sitzen und es wird auf jeden Fall was getrunken dabei und so. Das macht ja immer auch was zu der Theatererfahrung also aus. Ob man das dann, wie sehr man das dann in die Bewertung mit reinbezieht, ist was anderes, aber das Theatererlebnis ist natürlich ein anderes.
Ja, das glaube ich sofort. Okay. Gibt es denn jemanden, wo du sagen würdest, in meiner Laufbahn zum Theater hin und im Theater gibt es irgendjemanden, der hat mich beeinflusst oder mir den richtigen Weg in Häkchen sozusagen gewiesen, wo ich jetzt lang möchte?
Ich glaube, ich würde sogar zwei Personen nennen wollen, wenn ich darf. Und zwar, wer mich von Anfang an wahnsinnig beeindruckt hat und immer noch wahnsinnig beeindruckt, ist Isabella Werte-Schütte, das ist die Intendantin vom Ernst Deutsch Theater. Bei der ist tatsächlich die Frage, wann schläft die Frau, weil die leitet das Theater und die sitzt auch noch in der, oh Gott, ich kriege immer die Begrifflichkeit nicht hin, Hamburger Bürgerschaft. Also ist auch noch in der Politik aktiv und ist Schirmherrin für alles Mögliche und Kinder hat sie auch noch und trotzdem und vor allem das hat mich immer beeindruckt, begegnet sie allen im Theater, allen den Angestellten mit, also sehr zugewandt und mit Zeit und konnte super schnell meinen Namen, als ich noch in meiner allerersten kleinen Regiehospitanz da war und da so ein bisschen durchs Theater gelaufen bin. Und ich war jetzt erst kürzlich, als man noch konnte, und habe mir das Jugendgroßprojekt angeguckt. Das Ernst-Deutsch-Theater hat eine Jugendsparte und die machen einmal im Jahr ein großes Festival und dann gibt es eine große Aufführung, wo verschiedene Schauspiel- oder Jugendclubs dabei sind und Schul-AGs und so. Und Isabella ist vor der Vorstellung von den Vorhang getreten und hat alle verantwortlich mitwirkenden LeiterInnen der Clubs und der AGs mit Namen genannt, ohne einen Spickzettel.
Wow. So. Genau. Also ist ja schon ungewöhnlich, dass überhaupt die ClubleiterInnen gewürdigt werden und dann auch noch auswendig. Da bin ich jetzt auch beeindruckt.
Ich bin auch wieder, wie gesagt, jedes Mal beeindruckt. Ich kann auch nur sagen, großes Herz für das Ernst-Deutsch-Theater nach wie vor. Mag ich das da sehr, sehr, sehr gerne und finde die Art, wie dieses Theater oder der Spirit, der in dem Theater ist und das Klima, die Atmosphäre sind einfach super schön. Und genau, und ich würde mal behaupten, das hängt auch zu großen Teilen damit zusammen, wie Isabella das Theater führt. Also genau, ganz viel Liebe von mir. Und die zweite Person ist Sonja Valentin, die ich kennengelernt habe in meiner ersten Regie-Hospitanz da am Theater, die Dramaturgin ist, freie Dramaturgin ist und unter anderem die Privattheatertage mit organisiert. Die kenne ich inzwischen halt jetzt auch schon ein paar Jahre und das ist ein Kontakt, der immer für mich total gut und wichtig auch gewesen ist. Also ich finde, wenn man so durch die Theaterwelt stolpert und versucht, seinen Weg zu finden, dann hilft das, wenn du Leute hast, mit denen du dich mal austauschen kannst und Perspektiven austauschen kannst und genau.
Okay, durch die Theaterwelt stolpern finde ich auch großartigen Begriff.
Ja, aber so für mich hat es sich immer so angefühlt, weil ich immer einen Schritt nach dem nächsten gegangen bin. Weißt du, so eine Regiehospitanz, okay, die nächste, okay, eine Assistenz, okay, noch, okay. Okay, jetzt machen wir das mal beruflich, aber nur 1,5 Jahre. Okay, wir verlängern noch. Also weißt du so.
Ja.
Und auf einmal ist man dann seit 2011 am Theater und es ist 2020 und es sind 9 Jahre. So.
Ja, okay. Verstehe, dass du das dann gewählt hast. Ich finde es auch tatsächlich ein schönes Bild, weil das so wenig, also ich bin so wenig Leuten begegnet, die im Theater arbeiten und irgendwie straight so eine normale Karriere in Häkchen durchgegangen sind. Also irgendwie, ich fange als Regieassistentin an, werde Regieassistent, werde Regisseur und dann vielleicht noch Intendant Ende. So, es ist eher irgendwie sowas und dann habe ich Bühnenbild gemacht, dann habe ich eine Assistenz gemacht, dann war ich Souffleuse.
Ja, voll. Also ich glaube auch, das liegt auch daran, dass wenn du Theater machst, dann machst du es, weil du es geil findest und weil du es gerne machst. Und dann bist du auch bereit zu sagen, ja, dann mache ich jetzt halt mal eine Soufflage. So. Mal gucken, was dann danach wieder kommt. Und letztendlich lernt man dadurch ja auch. Und man lernt immer neue Leute kennen. Und ja.
Ja, das stimmt. Was macht denn für dich, wo du es jetzt schon ansprichst, es steckt was dahinter, man will im Theater sein. Hast du was, wo du sagen kannst, das macht für dich die Leidenschaft aus oder das ist was, warum es dich immer wieder dahin zurückzieht?
Also was mir tatsächlich am allermeisten Spaß gemacht hat, eigentlich auch schon immer, ist das hinter der Bühne rumlaufen während Vorstellung, also rumlaufen mit einem Job. hinter der Bühne arbeiten während einer Vorstellung, weil dieses The show must go on, so egal was passiert, es muss da vorne weitergehen, das finde ich toll und das finde ich auch total besonders und auch wie alle dann dafür zusammenstehen, damit das passieren kann. Und das ist ja der Abendspielbetrieb, aber in den Proben ist es ja ähnlich. Also auch da geht es ja darum, was müssen wir lösen, damit es funktionieren kann. Und auch wenn man dann stundenlang im Dunkeln sitzt und 13 Stunden Schichten schiebt, die legal nie passiert sind, sein dürfen, und dann wieder ans Tageslicht tritt und geblendet ist, weil man die Sonne so lange nicht gesehen hat. Aber es ist trotzdem halt so mitreißend irgendwie. Und man ist so, man steht zusammen für was, man macht was Besonderes. Und wenn du dann Leuten erzählst, was du machst, dann versteht kein Mensch. Kein Mensch versteht, was ich arbeite. Aber das ist auch okay.
Genau deswegen habe ich ja diesen Podcast auch mitgestartet. Vielleicht, dass man es dann mal verstehen kann, was da eigentlich läuft. Ja, ich weiß auch noch, ich habe auch mal als Regieassistentin gearbeitet. Und eines Tages kam der Regisseur von einer Produktion, die ich begleitet habe, rein und sagte, mal Leute, wann ist denn eigentlich Frühling geworden?
Ja, aber so ist es tatsächlich. Also ich habe mir irgendwann angewöhnt, ganz bewusst auf Jahreszeiten zu achten, weil sonst passiert genau das. Fuck, es ist der Sommer. Na gut, Sommer merkt man schon, es ist draußen warm und im Theater kalt. Aber ja.
Ja, aber man verliert den Überblick manchmal, das stimmt. Okay, aber 9 Jahre bist du jetzt schon am Theater, dass du bestimmt auch schon so die eine oder andere verrückte oder komische Geschichte erlebt hast. Hast du vielleicht eine, die du mit mir und den ZuhörerInnen teilen möchtest?
Ich weiß nicht, ob sie für die ZuhörerInnen genauso aufregend und spannend ist, ob das rüberkommt, wenn ich es erzähle. Aber für mich ist nach wie vor einer der krassesten Theatermomente, als sie mich auf die Bühne gestellt haben. Also es gibt im Theater ja ganz viele Menschen, die hinter der Bühne arbeiten, aber eigentlich auch gerne vor der Bühne stehen würden oder selber gerne Schauspielern, aber trotzdem hinter der Bühne arbeiten. Und ich muss gestehen, das ist bei mir nicht der Fall. Ich bin hinter der Bühne sehr, sehr gerne und vor der Bühne nicht so gerne. Und habe auch keine Schauspielambition. Und habe die Regieassistenz gemacht zu einem Stück im Ernst-Deutsch-Theater und war eigentlich ja schon durch, weil die Premiere war gelaufen und dann läuft im Ernst-Deutsch-Theater das Stück En Suite. Also En Suite heißt jeden Abend das gleiche Stück, irgendwie 30 Aufführungen hintereinander. Und damit habe ich ja dann aber gar nicht mehr so viel zu tun, weil mein Job ist mit der Premiere in der Regel getan und bekam aber irgendwann einen Anruf, Luise, die Hauptdarstellerin hat sich den Knöchel verletzt, ich weiß gar nicht, ob sie ihn gebrochen hat oder verstaucht, weiß ich nicht. Der Arzt sagt, eigentlich darf sie nicht spielen, sie will aber unbedingt, also spielt sie trotzdem, die Vorstellung findet statt, aber sie kann die Bühnenumbauten nicht machen, also weil die Schauspielerin eigentlich... Also auf einer Drehbühne so Krankenhausbetten hin und her geschoben hat. Wir haben in den Proben immer gesagt, das ist so ein Bettenballett, das Stück. Genau, also es mussten ganz viele Betten verschoben werden. Und ich bekam dann halt irgendwann den Anruf, Luise, sei doch bitte um, keine Ahnung, 18 Uhr oder sowas, 17.30 Uhr im Theater. Wir müssen gucken, wie wir das heute machen. Und es könnte sein, dass du auf die Bühne musst.
Oh Gott.
War ich so, okay. Und bin dann da hingefahren und als ich ankam, war überhaupt nicht mehr die Frage, ob ich auf die Bühne muss, sondern nur noch, wann und was ich anziehe. und bin dann halt dann mit dahinter auf die Bühne und zu den Umbauten, die sie nicht selber machen konnte, bin ich dann so auch in so einem Arztkittel Mini-Me-mäßig angezogen, also ihr Mini-Me-mäßig angezogen und musste halt diese Betten verschieben und nebenher dann noch, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich so, man musste dann auch noch so mit so einer großen Pinzette Tabletten von einem Tablett in so Dosen tun oder so. Okay. Und ich war so fucking aufgeregt, dass meine Hände so gezittert haben, dass es gefühlt ewig gedauert hat, diese blöden Tabletten in diese Dosen zu bekommen. Und habe im Augenwinkel die Zuschauer gesehen und war nur so, oh mein Gott, warum? Warum mache ich das hier? Warum muss ich das tun? Hab das irgendwie so 2-3 Mal gemacht, dann war ihr Fuß zum Glück wieder in Ordnung. Aber ich glaube, mehr Aufregung, mehr Adrenalin habe ich selten gehabt.
Ich glaube, das können zumindest alle die ZuhörerInnen nachvollziehen, die nicht auf der Bühne stehen wollen. Und das sind wahrscheinlich ein paar mehr.
Ja.
Jetzt bist du auch jemand, der zwischen der freien Szene der sogenannten und dem Stadttheater hin und her wechselt. So, du bist mit den Privattheatertagen und dem Hans-Deutsch-Theater eher in der freien Szene unterwegs. Ich würde auch dein Projekt mit den Arbeitslosen eher in der freien Szene verorten. Und du hast aber auch am Stadttheater als Regieassistentin gearbeitet. Ist das für dich eine bewusste Entscheidung für oder gegen Stadttheater oder gibt es für dich da einen Unterschied zwischen freier Szene und Stadttheater?
Naja, ich komme ja, wenn man so will, vom Weg her aus der freien Szene und mag das auch tatsächlich ganz gerne. Also das Feld der freien Szene ist ja unglaublich weit, ne? Ja. Und zwischen so einer theaterpädagogischen Geschichte mit Arbeitslosen und dem Ernst-Deutsch-Theater, das größte Privattheater in Deutschland ist mit 750 Plätzen, ne, ist halt auch ein krasses Spektrum. Aber gemein ist ihnen allen, dass sie sich zu großen Teilen selbst finanzieren müssen, dass sie nur bedingt subventioniert werden, dass sie auf die Zahlen gucken müssen und dass sie trotzdem versuchen wollen, Kunst zu schaffen und nicht nur irgendwas, wo die Leute reingehen, damit die Zahlen stimmen. Also ich finde, das Ernst-Deutsch-Theater, wenn man den Spielplan anguckt, dann sieht man auch den Spagat, den die machen und den sie wirklich, finde ich, auch großartig machen, zwischen Kassenschlagern, ne? Sachen, die Geld einspülen, aber eben auch Herzensprojekten. So, ne? Und das, was dahinter steckt, das mag ich sehr. Und ich habe in Bremerhaven quasi 2,5 Jahre mal Stadttheater ausprobiert. Ja. und mochte das auch gerne. Ich finde, im Alltag fühlt es sich dann fast gar nicht so anders an, weil du gehst zur Arbeit und na gut, der Vertrag ist ein bisschen länger und die Struktur dahinter ist eine andere, das stimmt schon. Aber auch das da ist das Ziel. Wir versuchen hier irgendwie trotz des Pensums, das wir reißen müssen mit 8 Premieren und einem Ensemble von, oh Gott, jetzt lass mich nichts Falsches sagen, aber 15 Leuten um den Dreh, versuchen wir trotzdem, jede Premiere alleine für sich stehen gut werden zu lassen. Das ist irgendwie ja schon das Gleiche.
Ja. Okay.
Ja. Ja. Wie empfindest du das in Celle?
Hier in Celle gibt es fast keine freie Szene, deswegen ist es schwer zu beurteilen. weil es hier, also die freie Szene besteht halt aus so einem kleinen Ding, das nur überlebt, weil sich hier sehr viele Menschen ehrenamtlich dafür einsetzen. So. Und die machen auch hauptsächlich eher so Comedy- und Poetry-Slam-Abende und so und dann zwischendurch mal ein bisschen Theater. Also sie sind kein reines Theater. Und dann gibt es halt so Theater-AGs und darstellende Spielkurse an Schulen. Und so die ein oder andere Laientheatergruppe, wo sich halt einfach Menschen zusammengefunden haben und gesagt haben, wir wollen jetzt spielen. Aber so die freie Szene in dem Sinne gibt's hier gar nicht. Also ich glaube, es gibt eine hier, die ich auch noch im Visier habe für diesen Podcast, die an Schulen als Theaterpädagogin arbeitet und dann eben Großteil ihres Geldes als Straßentheaterkünstlerin verdient, aber dafür eben halt auch hauptsächlich aus Celle dann rausfährt. So. Mhm.
Aber das, was du sagst, ist das, was ich finde, was, also was mich auch so begeistert, ist, dass es geht immer, das Grundprinzip sind immer Leute, die Bock haben, was zu machen.
Ja.
Ne? Das, und dann ist es, im ersten Schritt ist es auch egal, wie groß die Struktur ist. Hauptsache ist, dass Leute zusammenkommen und sagen, ich hab Bock, lass uns was machen. Und da kann man wieder den Bogen schlagen zu diesen Online-Geschichten, die es jetzt gibt. Ne? Also das sind auch Leute, die sagen, okay, jetzt sitze ich hier, was mache ich mit meiner Zeit? Ich mache eine Online-Lesung oder so. Ne? Ja. Und das, glaube ich, das lässt sich auch nicht, also das lassen sich die Leute auch nicht nehmen, das verschwindet nicht. So.
Ja, deswegen sprießen wahrscheinlich auch gerade so viele verschiedene Angebote und Ideen und Möglichkeiten aus dem Internet, weil es eben lauter Menschen sind, die normalerweise ihre Komm, lass uns was tun, Energie im Theater verwenden und das jetzt nicht können und irgendwo hin müssen mit dieser Energie.
Und du darfst nicht vergessen, dass es wahrscheinlich auch viele Menschen gibt, die normalerweise wahnsinnig viel im Theater arbeiten und gar nicht mehr gewohnt sind, mit ihrer Freizeit etwas anzufangen. Das ist jetzt eine Unterstellung. Mir würde es so gehen.
Ja, ich kenne das. Ich hänge ja gerade in dieser Situation. Ja. Ich bin ja runtergesetzt auf 0 Wochenstunden. Ich muss ja noch eine Masterarbeit schreiben, das ist auch ganz gut so. Sonst wüsste ich, glaube ich, nicht so genau, was ich mit meiner Zeit anfangen soll.
Ja, und irgendwann sind auch alle Keksplätzchen-Rezepte mal ausprobiert. Also,
ja. Das ist richtig.
Ja, ich glaube, das ist halt dieses kreative Potenzial ist halt auch eine Chance in dieser ganzen Situation. Genau, und halt sonst in den Theatern das Material, aus dem alles entsteht. So.
Ja, das stimmt. Ich habe noch eine Frage, die mal so ein bisschen weggeht von dem, was du beruflich machst. Und zwar nehmen wir mal an, wir haben hier jemanden zuhören, der vielleicht noch nie im Theater war oder der gerne in Tanz geht, aber keine Ahnung von Schauspiel hat. Du bist ja hauptsächlich im Schauspiel unterwegs. Was würdest du so jemandem raten, wenn er mal ausprobieren möchte, ins Schauspiel zu gehen, wie man das angeht?
Letztes Mal hat dein Gast ja gesagt, eine Komödie. Ich habe mir das angehört, ich fand es sehr gut. Und damit hat er wahrscheinlich auch recht. Also es gibt bei Theater halt viel schwere Stücke und letztendlich kann jede Theaterproduktion gut oder schlecht gelungen sein. Also eine schlechte Komödie ist auch schwer. Wahrscheinlich macht es Sinn, mit was Leichtem einzusteigen. Und was ich zum Beispiel auch schön finde jedes Mal, sind gut gemachte Kinder- und Jugendstücke.
Oh ja.
Ich habe so einen Spaß in schönen Kinder- und Jugendproduktionen. So. Und dann ist Theater auch einfach mal ganz fantasievoll und farbenfroh. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, suche dir erstmal was Leichtes. Die Klasse, die Iphigenie würde ich nicht zum Einstieg empfehlen. Wobei, vielleicht ist es auch nicht so. Also ich habe mit 16 eine Theaterproduktion gesehen, die mich immer noch nicht loslässt. Und das war vom Deutschen Schauspielhaus. Und es war nicht im Theater selbst, sondern wir sind in irgendeinen stillgelegten U-Bahn-Schacht gegangen. Ich könnte dir heute nicht mehr sagen, wo zur Hölle wir waren. Und es war ein Mann, der aus einem Gedichtband von einem brasilianischen Autor irgendwie da ein Einmannstück draus gemacht hat. Und der Typ, also der Autor, wurde verschleppt in der brasilianischen Militärdiktatur und ich glaube auch gefoltert. Ich war 16, das ist schon ein bisschen her. Und es war überhaupt nicht lustig und überhaupt nicht leicht. Und es war so beeindruckend, dass es mich total gecatcht hat. Also kann auch anders gehen.
Ja, glaube ich dir sofort. Okay. Magst du für mich versuchen, den Satz zu beenden, Theater ist, Punkt, Punkt, Punkt. Also für dich.
Theater ist ganz, ganz toll und anstrengend, aber schön. Und es macht auch Spaß, wenn man mal nicht mitarbeiten, sondern einfach, also nicht mitarbeitet, sondern einfach nur gucken kann.
Ja, stimmt, ist beides schön.
Ja.
Okay. Luise, gibt es sonst noch etwas, was du den ZuhörerInnen gerne sagen möchtest?
Schön, dass ihr den Podcast eingeschaltet habt und bis hier durchgehalten habt.
Das finde ich auch.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde immer sagen, guck vor Ort, was du für ein Theater hast und gib ihm eine Chance. Und wenn eine Inszenierung blöd war, das kann leider immer mal passieren, gib ihm noch eine zweite Chance. Und versuch unterschiedliche Sachen. Und alles hat eine Legitimation. Also ich finde auch Musicals, auch die großen Musicals, finde ich nicht weniger wichtig für die Kulturlandschaft als das super deep intellektuelle Schauspiel. So alles zusammen macht die Vielfalt aus und alles zusammen ist irgendwie, gehört auch zu einem selber dazu. So.
Wunderbare Worte, vielen Dank.
Sehr gerne.
Okay, das war's schon wieder mit der Podcast-Folge von Theater in Dosen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch gerne mal auf meiner Website theaterindosen.com vorbei. Ihr kennt wen, den ich unbedingt mal mit dem Podcast besuchen sollte oder habt Anregungen, Ideen, Meinungen, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an kontakt@theaterindosen.com oder über Instagram @momowerner. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.